Wir hatten heute Morgen zu Anfang gesagt, dass wir zwei Einheiten haben werden, in denen wir jeweils zwei Menschen paarweise vom Evangelium her in den Blick nehmen und damit zwei sich ergänzenden Perspektiven auf uns selbst gewinnen. Das zweite Personenpaar, zu dem wir uns wenden wollen, ist jetzt in Johannes 3 und Johannes 4 zu unserem Thema der Wunschkinder Gottes. Wunschkinder Gottes. Nämlich die Erzählung von Nikodemus und von der Samariterin. Auch hier war es so, dass ich lange Zeit gar nicht merkte, dass die beiden Geschichten miteinander verbunden sind. Das werdet ihr auch in Kommentaren selten sehen. Aber es wird euch sofort bewusst, wenn ihr die Merkmale der Entsprechung, wie das ja bei einem Doppelbild sein soll, es müssen ja Bezüge da sein, eine Antithetik, eine Gegenübersetzung, wenn ihr euch das bewusst macht. Der eine ist ein Mann, Nikodemus, die andere, die Samaritanerin, Johannes 4, ist eine Frau. Nikodemus kommt in der finsteren Nacht, die Frau trifft auf Jesus am helllichten Tag, nämlich mittags um 12. Er ist ein angesehener Jude und sie ist eine ausgegrenzte Frau, die so ausgegrenzt ist, dass sie gegen allen Verstand mittags am Brunnen das Wasser holt. Andere Frauen tun das abends, aber die hat sie offensichtlich meiden müssen, sodass sie mittags ging. Angesehen und ausgegrenzt. Und schließlich, er ist Jude und insofern für einen jüdischen Kontext, einen judenchristlichen Kontext, für die Urgemeinde in Jerusalem, ein leuchtendes Beispiel, eine angesehene Person. Sie aber ist Samariterin. Und als Samariterin bezieht sie sich zwar auch auf den Gott der Bibel, auf den einen Gott, aber da es sich um eine Mischreligion handelt und sie die Stämme, die damals im Exil, in der Gefangenschaft ersatzweise eingeführt wurden, ihre eigene Gottheit noch mitbrachten, aus jüdischer Sicht, aus israelitischer Sicht, war es eine Mischreligion, also eher ein Anerkannter in der Religion, sie eine Nicht-Anerkannte. Wunschkinder Gottes, was hat das mit Nikodemus zu tun? Nun zunächst einmal liest Markus 10, erste Stunde, Kindersegnung und reicher Jüngling zusammen, wie wir es getan haben. Und dann liest noch einmal Johannes 3 und ihr seid überrascht, das Johannesevangelium kennt das Markus-Evangelium, setzt es voraus. Kindersegnung und reicher Jüngling kommen motivisch hier in einer Erzählung zusammen. Reich Gottes, Kind sein, angesehener Jude sein, wie bekomme ich Zugang zum Reich Gottes, zum ewigen Leben. Alle Themen fließen im Nikodemus-Gespräch zusammen, sodass also das nicht jetzt eine Doppelung wird zwischen Mann und Frau, sondern hier haben wir Markus 10 in einer Geschichte. Auch hier wieder ergreift ein angesehener Mann, er ist auch noch Oberer der Juden, das heißt, er ist im Sanhedrin, das heißt in dem Gremium, das die Römer den Juden gelassen haben. Er ist also hoch angesehen, er kommt bei Nacht. Das muss noch nicht verdächtig sein, sondern kann einfach darauf hinweisen. Damals hatten wir, das darf man unseren Kirchen gar nicht sagen, sonst kommen sie auf dumme Gedanken, keine hauptamtlichen Pfarrer, sondern die Theologen des Judentums hatten normale Berufe, nicht? Paulus war Sattler und haben nachts dann studiert, nicht? Das heißt, also sie waren ehrenamtlich tätig. Kriegen jetzt einige Oberkirchenräte, die für Finanzen zuständig sind, leuchtende Augen. Das könnte ein Zukunftsmodell unserer Kirche sein. So war es in der Tat. Man war also nicht hauptberuflich Schriftgelehrt, und hat sich davon ernährt, sondern die allermeisten, wenn sie nicht sonst noch Einnahmequellen oder Reichtum hatten, mussten normal ihr Geld verdienen. Also vielleicht kam er einfach nachts, weil man nachts theologische Gespräche führte. Und so war es dann auch Sitte, dass Pharisäer miteinander, Schriftgelehrte miteinander nachts über die Geheimnisse der Königsherrschaft Gottes sprachen. Aber es haben auch einige dran gedacht, er käme in der Nacht, weil er sich noch schämt vor den Juden. Das heißt also, er will das nicht so offenlegen, dass er Interesse an Jesus hat. Und erst bei dem Begräbnis dann definitiv hat Nikodemus dann, er ist zum Glauben gekommen, sich geoutet und hat tatsächlich ja bei dem Begräbnis mitgewirkt und hat mit es finanziert. Ein königliches Begräbnis ist es ja nach Johannes. Und er spricht wieder Jesus an. und sagt: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und wieder lässt sich Jesus im Unterschied zu uns Menschen nicht durch Komplimente einfach einwickeln, so sehr er sagen können, es sei denn Gott mit ihm, lest die Verse 11 folgende weiter. Er hätte auch sagen können: Nikodemus, du weißt gar nicht, wie recht du hast. Ich erinnere mich daran, dass eine Frau nach einer Predigt mal zu mir kam, Herr Eckstein, Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Das ist eines der schöneren Predigtkomplimente. Dann hat die Hörerin also das gesagt. So hätte Jesus auch zu Nikodemus sagen können, du weißt gar nicht, wie recht du hast. Denn er erklärt, er nimmt dieses Kompliment am Schluss auf und sagt, es gibt niemanden, der in den Himmel gestiegen ist, außer dem einen, der von oben gekommen ist. Das heißt also, nur von einem kann man sagen, nämlich vom Menschensohn, von mir selber, dass Gott mit ihm ist in diesem gefüllten Sinne. Aber Jesus ist relativ schroff. Wir werden auch den Unterschied in Johannes 4 erkennen. Er sagt zu ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Matthäus 18, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, und wir haben noch das Missverständnis als Ausfluchtsmöglichkeit, also dann werde ich mal wie ein Kind und konzentriere mich drauf, jetzt ganz kindlich zu sein. Und wie macht man das? Markus 10, 13 folgende, wenn jemand nicht die Königsherrschaft Gottes empfängt wie ein Kind, da wird die Schlinge schon etwas zugezogen, denn hier kann man ja gar nichts mehr machen, sondern ich muss wie ein Kind empfangen. Und hier wird der Gnadenaspekt noch mehr zugespitzt. Weil hier nicht nur gesagt wird, ihr müsst euch als Erwachsene zu Kindern machen oder ihr müsst als Erwachsene wie Kinder die Königsherrschaft Gottes empfangen, also voraussetzungslos und bedingungslos, sondern es heißt, ihr müsst von Neuem, ihr müsst von oben geboren werden. Ihr braucht eine neue Herkunft. Und das ist ein ganz faszinierender Gedanke. Wir haben es gestern Abend und heute Morgen schon gemerkt, wie sehr wir von unserer Herkunft bestimmt sind, wie sehr unser Woher unser Wohin prägt. Nicht? Haben wir ein Woher der Liebe, der Annahme, der Wertschätzung, dann haben wir auch Mut, in die Zukunft zu gehen. Sind wir aber gebremst durch unser Woher, dann besteht die Gefahr, dass wir auch in Hinsicht auf die Zukunft verkrampft sind und perfektionistisch sind und keine Zukunft haben. Und das Faszinierende am Johannesevangelium ist, dass hier Jesus auf vielfältige Weise den Menschen klar macht, ihr bekommt von mir nicht nur die Perspektive einer neuen Zukunft, sondern das, was Menschen niemals könnten, ihr bekommt eine neue Lebensgrundlage, ihr bekommt eine neue euch prägende Basis, ja, das Menschenunmögliche, ihr bekommt eine neue Geburt, ihr bekommt eine neue Herkunft. Das Verblüffende ist, wenn Jesus uns eine neue Zukunft schenkt, das ewige Leben, dann schenkt er uns zugleich eine neue Vergangenheit, nämlich Vergebung für alle unsere Sünden und Versöhnung für all das, was unser Leben belastet, was andere uns angetan haben und was wir selber verbockt haben in unserem Leben. Eine neue Herkunft. Bei der Aussage, ihr müsst werden wie die Kinder, da kann man immer noch sagen, na, da bleibt mir ja genug Platz für meinen alten Adam mitzuwirken. Also es ist klar, einige Schritte muss Gott schon von sich aus tun, aber jetzt werde ich wie ein Kind. Und dann gibt es einige, die sagen, Gott gibt uns die vorausgehende Gnade und dann müssen wir jetzt all das, was uns geschenkt ist, bewähren, müssen es entfalten. Und insofern kommt Gottes Gnade und unsere wirksame Liebe, unsere Caritas, wenn wir es in der katholischen Tradition formulieren, wirken zusammen und am jüngsten Tag zählt beides in Addition. Und dann müssen es halt 100% am Schluss geben. Die Gnade und das, was wir draufsetzen. Und einige denken größer von der Gnade und sagen, nein, wir können ja gar nichts positiv beitragen zur Gnade. Aber jetzt wird es ganz verdreht. Wir müssen wenigstens das leisten, dass wir nicht im Wege stehen. Das heißt also, der Synergismus, das Mitwirken, wird nicht katholisch positiv formuliert oder jüdisch, sondern man sagt andersrum, ich darf Gott nicht im Weg stehen, ich muss mich lieben lassen, ich muss mich beschenken lassen. Was von der Sache her natürlich ja vollkommen richtig ist, aber es wird ja verdreht, wenn man es zur Bedingung macht. Nicht? Also würde ich ein Geschenk jemandem machen und der andere sagt, ja, dann nehme ich es gerne an, toll, ist ein Geschenk. Ich sage, ja, ist ein Geschenk. Und dann sagt er, ja, dann nehme ich es. Halt, so einfach ist das nicht. Du musst es aber annehmen. Und dann sagt er, ja, wie, will ich doch gerade. Ja, aber ich habe den Eindruck, du hast nicht verstanden, das ist eine ganz ernste Sache. Das ist, ja, ich hoffe, das ist eine ernste Sache, ich will das Geschenk ja haben. Nicht? Und dann gebe ich es ihm endlich nach 10 Bedingungen und dann sage ich ihm, halt, das gehört dir immer noch nicht, du musst es erst auspacken. Und er sagt, also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr, hätte ich es doch selber bezahlt, dann wäre es nicht so kompliziert. Und so sind manche in der Seelsorge, in der Predigt, dass sie das freie Geschenk des Evangeliums und der Vergebung des Reiches Gottes so kompliziert machen, dass der andere den Eindruck hat, es zu bezahlen wäre weniger umständlich gewesen, als es sich schenken zu lassen. Also ich darf wenigstens nicht widersprechen. Ich muss in der Demut mich heiligen, nicht? Das hatten wir ja schon mal heute. Also, dass man das Mitwirken des Menschen in diesem wenigstens nicht widerstehen sagt. Und du bist dafür verantwortlich, das Geschenk anzunehmen. Vollkommen richtig, er soll es ja annehmen. Nur ihr wisst, was ich meine, man kann es komplizieren. Und wenn ich mit meinen Studenten das bespreche und deutlich mache, hier wird gesagt, dass der Mensch nicht nur nicht in der Lage ist, von sich aus die Himmelsleiter nach oben zu bauen, sondern hier wird davon gesprochen, wir müssen tatsächlich von Gott gezeugt und geboren werden. Dann sagen sie halt mal, dann wäre die Initiative ja überhaupt nicht bei uns. Richtig. Und andere wenden ein und sagen, ja, aber wenn wir von Gott geboren sind, man kann sich ja bei der Geburt auch querlegen oder man kann den Nabel dreimal um den Hals drehen. Nicht? Das sind dann die Leute, die später Schal tragen, nicht? Die haben dreimal den Nabel schon mal um den Hals gehabt. Nicht? Das ist vertraut für sie. Also ein bisschen muss das Kind ja mitwirken. Und dann genieße ich es bei meinen Studenten immer, die müssen ja Griechisch lernen, wenn ich sage, jetzt gucken wir mal im griechischen Text, was steht denn da eigentlich? Und da steht ein Wort, das, wenn es auf Männer angewandt wird, welche Überraschung, heißt es nicht gebären, sondern richtig. Was machen wir? Zeugen tun wir. Also was steht im Griechischen eigentlich hier? Christus sagt, wer nicht von Gott gezeugt wird. Und das ist die Situation, an der ich mich immer in der Johannesvorlesung am meisten freue, auf diese Frage. Meine Damen und Herren, was haben Sie zu Ihrer eigenen Zeugung beigetragen? Und ich beeile mich bei jungen Studenten, die ja alles Mögliche im Kopf haben, zu sagen, lenken Sie Ihre Gedanken nicht ab, ich rede nicht von der Zeugung Ihrer Kinder, nicht, dass Sie die falschen Assoziationen kriegen, sondern was haben Sie zu Ihrer eigenen Zeugung beigetragen? Nämlich gar nichts. Der Clou ist, im Augenblick unserer Zeugung entstehen wir ja erst. Das heißt, wir sind im Augenblick der Zeugung völlig empfangend und nichts anderes. Denn es gab uns ja vorher noch gar nicht. Da gibt es keine Vorbedingungen. Nicht, welche Vorbedingungen musste ich erfüllen, damit meine Eltern mich gezeugt haben? Nicht, geht ja gar nicht, ist absurd. Und deshalb treibt es Jesus hier auf die Spitze bei Nikodemus. Nicht, bei diesem, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kann man immer noch mogeln. Wenn Jesus aber sagt, wenn ihr nicht aus Gott gezeugt werdet. Wir bekommen alles Wesentliche in unserem Leben geschenkt. Das entkrampft. Dass wir geboren wurden, war ein Geschenk. Dass wir immer noch leben, ist ein Geschenk. Natürlich können wir Dummheiten machen, dass unsere Gesundheit eingeschränkt ist, all das ist klar. Aber dass wir morgens aufwachen, ob wir jetzt gesund oder ungesund leben, unser Herz immer noch schlägt, dass wir heute Morgen aufgewacht sind und noch lebten, das war ein Geschenk. Und oft ist es so, dass erst wenn jemand krank wird, er merkt, wie oft er bewahrt wurde. In der Rückschau auf euer Leben fallen euch bestimmte Ereignisse ein. Gestern fuhren wir wieder vorbei, wie wir mal 1966, da war ich Teenager, einen Unfall hatten und an der Lahn Hochwasser war und wir an solchen Bäumchen hängen blieben. Das war das Letzte, was es hielt, sonst wären wir allesamt in die Lahn und alle ersoffen, dann stünde ich heute nicht mehr hier. Erfahrungen der Bewahrung des Geschenks. Oft sagen mir Leute, ich erlebe so wenig. Ich weiß gar nicht, was ich danken und beten soll. Ich erlebe so wenig mit Gott. Also das sind so Männer zwischen 30 und 50, nicht? Die hatten sich nämlich vorgestellt, ich bin der Messias und irgendwie hat sich das Ganze verzögert. Und dann sagen sie, es ist nicht so, wie ich mir es von mir selber träume. Ich erlebe so wenig. Und dann sagen sie mir, ich weiß gar nicht, wofür ich Gott danken soll. Ich erlebe ja nichts. Und wisst ihr, was ich ihm dann antworte? Dann dank Gott für all das, was du nicht erleben musstest. Dann dank Gott für all das, was du nicht erleben musstest. Ich erinnere mich dran, wie wir im Frühjahr mal wanderten in den Bergen. Und es war wunderschön, man konnte so ins Land schauen. Und der Berg war so 500 Meter so über dem Tal. Man konnte alles so schön klein unten sehen und der Alltag verschwindet. Und es waren nur noch Schneereste so da. Und also wir waren ganz freudig auf das Jahr und auf den Frühling. Und plötzlich brach ich mit meinem linken Bein ein. und habe impulsiv, da denkt man ja nichts, das geht ja im Schock viel zu schnell, mich rübergewälzt, da wo ich festen Boden unter den Füßen hatte. Und dann guckten wir runter und guckten durch das Loch 100 Meter runter. Wir hatten gar keinen festen Boden unter den Füßen, sondern das war nur noch Schnee und Eisreste, was der Winter immer rübergefegt hatte und festgefroren. Und wir liefen die ganze Zeit überhaupt nicht auf festem Boden. Und da habe ich runtergeguckt und wusste, wovor ich bewahrt wurde. Im Himmel guckst du zurück auf dein Leben. Und dann wirst du sehen, wie oft dein Schutzengel Muskelkater deinetwegen hatte. Und du bist einfach naiv durchs Leben gegangen und hast gesagt, ich erlebe ja gar nichts mit Gott. Alles Wesentliche im Leben ist Geschenk. Denn Beziehungen sind wesentlich und die kann man sich nicht kaufen. Wertschätzung ist wesentlich. Die Wertschätzung, die du kaufst, kannst du vergessen. Wie oft erlebe ich das, wenn Professoren, die angesehen sind, weil sie so und so viele Vorsitzende sind und Doktoranden haben und Angestellte unter sich, wie die stolz sind auf all ihre Macht, die sie haben, dann werden sie pensioniert. Am nächsten Tag grüßt sie nicht mal die Sekretärin auf dem Gang. Politiker, jetzt wieder heiß aktuell. Gestern noch Herr Minister hier, Herr Minister da. Morgen werden die ignoriert von ihren eigenen Angestellten, nicht mal auf dem Flur gegrüßt. Die stürzen ab, weil sie plötzlich merken, was mich trägt, was ich will, ist Anerkennung und Wertschätzung. Das kann man sich nicht kaufen. All das wird einem nur geschenkt in Nachfolge, in Beziehung, in dem, dass ich Wertschätzung erfahre im Sein und nicht im Haben und im Tun. Wir müssen von Gott gezeugt werden. Und der Nikodemus ist nicht unverständlich, wenn er zurückfragt, wie soll das denn geschehen, dass ein erwachsener Mann noch einmal neu geboren wird. Er hat Jesus nicht missverstanden, er hat ihn sehr gut verstanden. Und Jesus weiß auch, dass Nikodemus von der Unmöglichkeit des Menschen spricht. Fleisch ist Fleisch und nur Geist ist Geist. Das heißt, das kann nur Gott uns schenken. Leben im Tod, Trost in der Trauer, Glauben mitten im Zweifel und aus ihm gezeugt zu werden, das kann nur Gott. Es ist dem Menschen unverfügbar und Jesus gebraucht in 3,8 ja das schöne Bild von dem Wind. Das ist für die ersten Christen noch mal eindrücklicher als für uns, weil nämlich im Griechischen wie Hebräischen der Name für Geist und für Wind derselbe Begriff ist. Ruach, Pneuma. Und insofern kann Jesus sagen, wenn der Wind pfeift, dann siehst du seine Wirkung. Du siehst es an den Blättern, die im Herbst herunterfallen. Du siehst es an den sich biegenden Bäumen. Und du wirst sofort sagen, wenn jemand fragt, was ist das denn? Das ist Wind. Und dann würde der sagen, ja, aber ich sehe den Wind doch gar nicht. Und dann sagt er, nein, du siehst den Wind nicht, du siehst nur die Wirkungen des Windes. Und dann kannst du zurückschließen, draußen muss Wind sein, die Bäume biegen sich, denn das tun die sonst nicht von selber. Es sei denn, es hängen Pflaumen dran, aber dann sieht es anders aus, als wenn der Wind reingeht. Das heißt, der Wind ist eine Realität, aber nur an der Wirkung des Windes erkenne ich diese Wirklichkeit. Und so sagt er, ist es mit dem Heiligen Geist. Niemand hat den Heiligen Geist gesehen, kein Mensch kann über ihn verfügen und dennoch wirkt er und schafft in uns Leben, dann, wenn Christus uns das Evangelium zuspricht, er selbst sich uns offenbart und wir aus Gott gezeugt werden. In Johannes 6 betont dies Jesus, dieses ohne mich geht es gar nicht, wenn der Vater es nicht wirkt. Und die Jünger ärgern sich und es heißt, viele laufen in Johannes 6 davon, über diese harten Worte. Denn wir als Menschen wollen nicht zugeben, dass wir unser Leben nicht begründen, dass wir uns gar nicht am Leben erhalten, dass unser Leben ein Wunder ist. Wir spielen immer das Spiel der Verfügbarkeit. Nicht? Und also wir selber versuchen gesund zu leben, uns gesund zu ernähren und zu joggen, aber in dem vollen Wissen, dass man mit all dem keine Elle hinzusetzen kann. Nicht? Es fallen auch 35-Jährige beim Joggen tot um und man kann sich auch an vegetarischen Gerichten ersticken, nicht? Wenn nämlich irgendeine Eisenklemme vom Salat mit verschluckt wird. Es sind auch schon Vegetarier gestorben, nicht? Also nicht nur an Hühnchenknochen. Und das hast du dann von deinem Veggie Day, nicht? Dann war es dein letzter Day, nicht? Veggie Day, letzter Day. So sehr all das zuträglich ist für die Gesundheit, und ich sage es ja gleich dazu, wir praktizieren es ja auch alles, und es ist ja auch geboten, Christen sollen verantwortlich leben. Ich kann durch Müsli meinem Leben keinen Tag hinzufügen. nicht? Denn wenn ich dann beim Autounfall umkomme, dann hilft all das Müsli nicht und all die Körner. Dann hätte ich auch die ganze Zeit nur Fleisch essen können und wäre keinen Tag früher gestorben, nicht? Also der Mensch ist in dem Wesentlichen völlig unverfügbar. Und so sagt Jesus in Johannes 6, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn mir gebe und ihn ziehe. Deshalb ist es so wichtig, das zu verstehen. Jetzt sagen wir, dann ist aber doch das Leben und das Heil ganz unverfügbar für mich. Jetzt will ich gerne zu Jesus kommen. Ja, woher weiß ich denn, dass er mich überhaupt zeugen will zum Leben? Nein, die Logik ist falsch. Jesus sagt in Johannes 6, 37 so schön, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Warum? Warum kann er jedem sagen, der zu ihm kommt, er wird ihn niemals hinausstoßen, egal wer es ist? Weil ja keiner kommt, den der Vater nicht schickt. Ist doch logisch. Der Mensch von sich aus will gar nicht. Und wenn bei den ersten Christen jemand sagt, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Dann wussten die, aha, das war der Heilige Geist. Das würden die sonst nicht fragen. Sonst hätten sie Steine aufgehoben und uns gesteinigt oder hätten uns gekreuzigt. Aber wenn jemand zu uns kommt und sagt, was sollen wir tun, damit wir es empfangen, dann hat der Heilige Geist schon gewirkt. In Akta 13, Apostelgeschichte 13 heißt es so schön, in Antiochien in Pisidien, die Apostel verkündigten das Evangelium und es kamen zum Glauben, so viel ihrer dazu bestimmt waren, an diesem Tag zum Glauben zu kommen. Das Faszinierende ist, nur weil Gott selber alles gibt, was es braucht, um zu glauben, können wir überhaupt evangelisieren. Sonst würden wir Leute völlig überfordern. Aber weil Gott derjenige ist, der alles gibt, dürfen wir jedem Menschen, jeder Frau und jedem Mann, jedem Mädchen und jedem Jungen sagen, wenn du willst, dann darfst du. Denn dein Wollen ist selbst schon von Gott geschenkt. Das sagt Jesus seinen Jüngern zu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und so lädt er ein und wer den Ruf hört, der gehört zu seiner Herde, der gehört zu seinen Schafen. Und dann weiß der Hirte, der kommt jetzt zu der Stunde, wo der Vater ihn zu mir gezogen hat. Eine wunderbare Gewissheit, die wir haben. Denn Vers 16, warum ist das so? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und so findet das Gericht, die Unterscheidung, im Augenblick der Verkündigung statt. Gott schenkt uns sein Leben. Und wenn wir es annehmen, dann sind wir erwiesen als die, die zu ihm gehören, die er jetzt schon gerufen hat. Und wir lassen uns mit dem ewigen Leben beschenken. Denn alles hat er in Liebe uns gegeben. Ewiges Leben ist, wie es Jesus so schön und prägnant über alles in Johannes 17, 3 im hohen priesterlichen Gebet sagt. Ewiges Leben ist nichts anderes, als dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Leben ist Beziehung und ewiges Leben ist Gottes Beziehung. Und das entfaltet sich. Jetzt gibt es aber eine halbe Stunde lang noch nichts zu essen und es ist noch kein Diptychon. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das zweite Gespräch, das als Entsprechung dazugehört? Das ist Johannes 4, die Frau am Brunnen. Die Kontrastperson zu Nikodemus. Der Punkt der Logik für Judenchristen ist, wenn schon ein vollkommener, angesehener, etablierter Jude wie Nikodemus allein aus Gnade zum Glauben kommt, warum dann nicht auch eine Sünderin? Wenn schon Juden, Römerbrief, allein aus Gnade zum Glauben kommen, warum dann nicht auch die Heiden, wenn es voraussetzungslos ist? Freilich werdet ihr, wenn ihr beide Erzählungen unmittelbar nacheinander lest, eine Überraschung feststellen. Ihr habt fast den Eindruck, es wäre ein anderer Jesus, der hier redet, oder ein anderes Evangelium. Wie war das bei Nikodemus? Nikodemus kam so galant, wie man nur sein kann, machte Komplimente und wumms, Jesus konfrontiert ihn. Er lässt sich nicht einwickeln, er gibt die Komplimente nicht zurück, sondern er sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann hast du keine Chance, am ewigen Leben teilzuhaben. Konfrontation. Das ist bei uns Christen ja nicht so beliebt. Nicht? Wir meinen ja immer, Christen müssen nachgeben und dürfen nicht widersprechen. Aber um der Wahrheit willen muss man widersprechen. Und wenn ich jemanden in der Seelsorge habe oder in der Therapie mit einem ernsten Problem, dann hat es keinen Sinn, wenn er immer dann, wenn er ausbüchst, ich hinterherlaufe und lasse mir stundenlang da wieder irgendwelche Entschuldigungen anhören, sondern dann kommt man sanft zurück und sagt, halt, ich glaube, wir kommen vom Problem ab, lass uns wieder von dir reden und nicht von deiner Großmutter, die gescheitert war, sondern du bist heute Thema in diesem Gespräch. Und so wird Nikodemus also angesprochen. Hier aber haben wir nun einen Jesus, der müde ist in 4,6 und der durstig ist, wie es im Gespräch sich anschließend ergibt. Faszinierend. Den stark auftretenden Nikodemus konfrontiert Jesus und weist ihn auf seine Grenzen hin. Die verunsicherte aber und ausgegrenzte Frau stößt er nicht vor den Kopf, sondern begegnet er wie? Indem er sich selbst schwach zeigt, angewiesen erweist. Ich bin müde und ich habe Durst und gib mir zu trinken. Und in der Tat war es so, dass diese Frau jetzt auch überrascht war, als Jesus in Vers 7 sagt, gib mir zu trinken. Und sie sagt, wie bittest du, Vers 9, mich etwas zu trinken, um etwas zu trinken, denn du doch ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Denn die Juden haben, wie ich vorhin schon sagte, keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Das heißt, dass hier Jesus in Zuwendung, in Wertschätzung, in Ernstnehmen, in Annahme die Frau öffnet. Wo geschieht das in unseren Gemeinden, dass wir Fremde, Andersartige, Distanzierte aufnehmen in Wahrhaftigkeit und sie sich wohlfühlen in Wertschätzung? Ich erinnere mich an einige Situationen in Gemeinden oder Freizeiten, wo mal nicht die Monopoltugenden gefordert waren, die wir sonst immer in der Kirche haben. Nicht? Also Monopoltugenden ist entweder du bist Millionär, dann wirst du schon bei Jakobus in die erste Reihe gesetzt, was den Jakobusbriefschreiber ärgert. Also deine Spenden werden wertgeschätzt oder jemand kann predigen, dann wird er wertgeschätzt. Oder er kann fantastisch Klavier und Orgel spielen, Wertschätzung nicht für Manfred, nicht auf allen Ebenen. Das heißt also, diese Monopoltugenden werden bei uns wertgeschätzt, aber all die anderen Gaben, die da sind, die kommen überhaupt nicht vor. Die verschwinden in Gottesdienst und oft auch eben in Gemeinschaft und in Hauskreisen. Und es ist verfremdend, wenn die Gemeinde sich mal in einer anderen Situation befindet. Es fängt ja schon an, nicht, dass man Basar macht, nicht, für einen guten Zweck. Und dann soll der Hammer, dann soll der Pfarrer einen Nagel mit dem Hammer reinschlagen und haut sich den Daumen zusammen, nicht, wo man dann sagt, Herr Pfarrer, lassen Sie mich mal, nicht, oder er weiß nicht, wie mein Auto betankt. Dann wird plötzlich deutlich, es gibt noch ganz andere Fähigkeiten, die die Monopolisten überhaupt nicht haben. Wo ist in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft die Wertschätzung eines jeden Einzelnen mit den Gaben, die er hat? Die Frau hatte den Krug, die Frau hatte den Brunnen und Jesus kommt zu ihr und sagt, ich bin müde und durstig, hilf mir. Und das öffnet die Frau. Nicht, dass so jemand mit mir spricht und mich wertschätzt. Ihr könnt es gar nicht hoch genug ansetzen, was es bedeutet, wenn wir Menschen, die noch außenstehend sind und denen, die schon Jahre bei uns sind, diese Anerkennung und Wertschätzung schenken. Das Schönste, was wir schenken können. Und Jesus sagt, Vers 10, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du würdest ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Hier jetzt spricht er von den wahren Bedürfnissen und der wahren Quelle. Lebendiges Wasser ist für uns als frommer Begriff geläufig, aber wir haben nicht die Tradition. Wenn ich im Orient von lebendigem Wasser rede, dann ist es nicht gleich geistlich gemeint, sondern das ist fließendes Wasser. Lebendiges Wasser ist fließendes Wasser, das aus einer lebendigen Quelle herauskommt. Im Unterschied zu einer Zisterne. Jeremia 2, Vers 13 ist im Prophetenmund ein so schönes Wort. Da wirft nämlich Gott seinem Volk vor, dieses Volk begeht eine doppelte Sünde. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und sie machen sich selbst Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Quellen, das sind mit lebendigem Wasser eben Quellen, aus denen ich schöpfen kann, weil sie entweder vom hohen Grundwasser nachversorgt werden oder weil direkt eine Quelle gefasst ist in diesem Brunnen und ich insofern nachfließendes Wasser habe. Zisternen haben gar keine Quelle, sondern das sind einfach nur abgedichtete Erdlöcher und in der Regenzeit leite ich das Wasser hinein. Und wenn ich Glück habe, dann hält es sich eine Weile. Wenn ich aber Pech habe, und das meint Jeremia hier, dann hat diese Zisterne Risse und dann dauert es nur eine Minute, wenn ein großer Riss entsteht und das ganze Wasser ist versickert in der Erde. Fühlt ihr euch nicht an Phasen eurer Frömmigkeit erinnert? Ich weiß noch, wie ich als junger Mann mit dem Fahrrad hierher fuhr von Bad Ems und wir sagten dann immer, wir gehen zum Auftanken in die Klostermühle. Das war die Zeit meiner Zisternenfrömmigkeit. Da bin ich zum Auftanken in die Klostermühle gegangen. In der Vorstellung, hier kannst du wieder Kraft, Ermutigung und Freude gewinnen. Und dann musst du nur sehen, dass du auf deinem Fahrrad den Kanister nicht verlierst, nicht? Und nach Hause fährst und dann musst du die Woche davon leben. Nicht? Das Blöde war dann, dass meistens am Ortsschild mir der Kanister schon zerdepperte auf der Straße. Und wenn ich zu Hause war, hatte ich den Eindruck, jetzt ist alles wieder weg. Oder wenn ich gleich bei der Heimkehr dann doch am ersten Tag, wenn ich mich wieder meine eigenen Dummheiten erwischte und nicht so war und lebte, wie ich eigentlich wollte. Und Christus sagt, Gott will dir lebendiges Wasser geben. Und die Frau wird jetzt ganz neugierig und sagt, wer ist denn eigentlich dieser Mann, mit dem ich spreche, dass er ein Jude ist und das schon für mich als samaritische Frau eine Überraschung ist, dass er überhaupt mit mir spricht, haben wir schon kapiert. Bist du denn mehr als unser gemeinsam verehrter Vater Jakob, also verehrt von Samaritern und von Israeliten? Und Jesus spricht auf diese Neugierde hin, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Johannes 4, Vers 13, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Dieser Satz ist mir in so vielen eigenen Krisen eingefallen, ist in so vielen seelsorglichen Gesprächen mir bewusst geworden. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Erfolg, Reichtum, Weiterkommen, Ansehen, Ämter. Du trinkst und trinkst und trinkst, weil du Durst hast. Und je mehr du trinkst, desto frustrierter bist du, weil du nicht das bekommst, was du eigentlich erwartet hast. Schlimmer noch dran als die Scheiternden sind die Erfolgreichen. Die Scheiternden können nämlich immer sagen, ich bin nur deshalb nicht zufrieden, weil ich es nicht erreicht habe. Die Erfolgreichen haben es aber erreicht und sind immer noch unzufrieden. Und dann wissen sie gar nicht, woran es liegt. Es gibt in der Psychologie und in der Seelsorge einen Begriff, den wir Kompensation nennen. Also Kompensation ist ja ein Wort, das wird überall gebraucht im Alltagsgeschäft. Aber in diesem Zusammenhang, wie hier in Johannes 4, ist Kompensation nicht einfach nur Ausgleich, neutral, sondern es ist der Versuch, ein Grundbedürfnis mit einem anderen Stillen eines Bedürfnisses auszugleichen, zu kompensieren. Dann ist aber Kompensation nicht einfach der zweitbeste Weg, dass ich sage, wenn ich also keine Quelle lebendigen Wassers habe, dann nehme ich eben Zisternenwasser, Hauptsache es löscht den Durst. Sondern Kompensation funktioniert nach dem Muster eines Verdurstenden auf offener See, der sich selber noch retten konnte in einem Schlauchboot, aber hat keine Wasservorräte mehr. Und der jetzt anfängt davon zu träumen, er schwimmt in einem Meer von lebendigem, süßem Wasser und er versucht seinen Durst mit Salzwasser zu stillen. Ist das die zweitbeste Lösung? Nein, das ist die mit Abstand schlechteste Lösung. Nicht? Also Kompensation heißt nicht einfach nur, wenn ich das Original nicht habe, nehme ich eben das Surrogat, nicht? Dann nehme ich einfach den Ersatz. Sondern Kompensation in dieser Weise, wie wir es in der Seelsorge, in der Therapie meinen und wie es das Neue Testament von der Sache her meint, der Begriff kommt ja nicht vor, ist, dass ich etwas tue aus einem Bedürfnis heraus und damit aber das Gegenteil von dem erreiche, was ich eigentlich wollte. Bei Adam und Eva, sie wollten sein wie Gott. Was wäre die beste Möglichkeit gewesen? Mit diesem Anliegen zu Gott zu laufen, dann wäre es geworden. Dann hätten sie ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott, in der Teilhabe, in wir mit ihm gehabt. Sie haben nicht die zweitbeste Möglichkeit gewählt, dass sie bis zum nächsten Tag gewartet haben und haben gesagt, wir schlafen nochmal drüber. Sondern die zweitbeste Lösung hielten sie, ja, dann kürzen wir es einfach ab und gehen gar nicht erst zu Gott, sondern werden gleich wie Gott, aber ohne Gott. Das war aber das Gegenteil der Lösung. So ist es in unserem Leben, dass wir eigentlich eine unstillbare Gottessehnsucht mit in die Wiege gelegt bekommen haben. Denn Gott ist das Leben. Gott ist die Liebe. Gott ist das Licht. Gott ist der Friede. Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Und ob wir es wissen oder nicht, es ist Gott, nach dem wir uns sehnen. Und auch all die, die gar nicht an Gott glauben oder ihn leugnen oder sich dagegen wehren, dass es einen Gott geben könnte. In Wahrheit sehnen wir uns nach Gott selbst. Das ist uns seit der Schöpfung mitgegeben, denn wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Und wir bleiben immer eine Hälfte mit einer ungestillten, offenen Seite, solange wir nicht in Gott Frieden gefunden haben. Und dieses Angewiesensein auf Gott selbst, dieses Angewiesensein auf Liebe, das Angewiesensein auf Anerkennung und auf Beziehung, das ist unser wahres Bedürfnis. Wenn uns dies aber von Gott noch nicht zugesprochen wurde, das heißt Eltern und unsere Umgebung uns das Evangelium noch nicht gesagt haben, wenn uns unsere Eltern das vorenthalten haben, was nach der Schöpfung ihre Aufgabe wäre als unsere Eltern, uns auf Gott hinzuweisen, uns diese Anerkennung und Liebe Gottes zu reflektieren, unvollkommen zwar, aber eben konkret erfahrbar, dann kompensieren wir es auf die verschiedensten Weisen. Am auffälligsten ist es natürlich, wenn jemand mit seinem Leben nicht fertig wird und wird zum Alkoholiker oder zum Heroinabhängigen. Dann gucken wir als Gesellschaft drauf und sagen, wie kann jemand so verkorkst leben? Der Alkoholiker muss doch wissen, wenn er wieder zur Flasche greift, wird es doch nicht besser. Der Rückfall macht doch alles noch viel schlimmer. Beim Heroinsüchtigen, nicht? Die einen sagen noch neidvoll, na, der soll jetzt auf Steuerkosten auch noch Ersatzdrogen kriegen, nicht? Und gönnen ihm das nicht, weil sie die Sucht nicht durchschauen, nicht? Und jeder aber, der drauf guckt, sagt, was ist das für ein teuflisches Leben? Da sehnt sich einer nach Befriedigung, da sehnt sich einer nach Glück und Ruhe. Vielleicht will er einfach nur seine Ruhe haben und sich betäuben. Und bewirkt das Gegenteil mit dem, was er tut. Ein Durstiger trinkt Salzwasser. Und egal wie viel ein Alkoholiker trinkt, er wird dadurch nicht glücklicher und er wird dadurch nicht freier. Und beim Heroin ist genau das Gleiche. Ich kann gar nicht genug spritzen, um frei zu werden. Es sei denn, es ist so viel, dass ich daran sterbe. Aber das ist keine Erlösung. Bei diesen Extremen, die gesellschaftlich auch so gekennzeichnet werden, da haben wir das Prinzip von Kompensation und Frustration sofort im Blick. Und sagen, das ist doch gar keine Lösung. Bei einem, der Salzwasser trinkt. Nur jetzt, wie bei der ersten Stunde, wollen wir auch hier wieder ja auf uns kommen, denn das Evangelium spricht uns ja an. Es ist die ganz schlichte Arbeitsfrage, die dich ein Leben, ein ganzes Jahr lang schwitzen lassen wird, bis wir uns wieder treffen. Die Frage, wo kompensieren wir? Wo kompensieren wir? Nicht? Und Kompensation bedeutet in dem Fall, wo lebe ich Dinge als Ersatz für das Eigentliche und habe aber nicht die zweitbeste Lösung, sondern erreiche das Gegenteil. Wenn du das Essen nimmst, nicht wenn du aus Frustration über deine Enttäuschung, die Abwertung, das Nicht-Erreichen deiner Ziele, dein Versagen, 3 Tüten Chips gegessen hast und bist unzufrieden, wird dich die 4. Tüte Chips vor dem Fernseher dann vollends glücklich machen? Nein. Dasselbe könnte ich jetzt beim Sixpack Bier sagen, nicht? Wenn ich 6 Flaschen nicht zum ewigen Leben brachten, ja gut, ab der 7. kannst du dann leider noch nicht, aber ab der 12. bei gestandenen Männern wird es dann kritisch, nicht? Aber du hast keine Erfüllung. Das heißt, du erreichst das Gegenteil von dem, was du eigentlich anstrebst. Und so kann ich Probleme bekommen mit dem Essen, weil ich zu viel esse. Aber ihr wisst alle, es gibt auch das Gegenteil, dass meine Selbstverneinung, mein Selbstverbot, mein Perfektionismus mich dahin bringt, dass ich mir selbst verweigere, nicht ich mich nicht annehmen kann, bis es mich gar nicht mehr gibt und ich nur noch ein Skelett bin. Und Magersucht bei jungen Menschen, die selbst nicht geliebt wurden oder die die Scheidung ihrer Eltern als Ablehnung ihrer Person empfunden haben und der abwesende Vater für sie zur Abwertung wird, nicht, und sie darüber in Magersucht dann bis in die Klinik oder zum Sterben kommen, sind ganz erschütternde Beispiele. In der Seelsorge bei Männern das Verhältnis zur Sexualität kompensatorisch gelebt. Nicht Sexualität von Gott geschaffen, um auf Gott zu verweisen und in der Beziehung nicht nur die Fortpflanzung, sondern auch die Stärkung der Beziehung zur Freude zu machen. Und Männer, die Gemeinschaftsleiter sind, die als Theologen engagiert sind, die auch äußerlich gesehen immer auf der Bühne stehen und sagen, aber ich habe mit Pornografie, Sexualität und all diesen Dingen die größten Probleme. Und sie leiden an ihrer Kompensation und kommen selber nicht raus. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Jetzt sagt Jesus aber nicht, Junge, reiß dich zusammen. Frau, reiß dich zusammen. Wenn ich einem Alkoholiker auf die Schulter klopfe, Junge, bist doch ein Mann, reiß dich zusammen, mach's besser. Ändert es überhaupt nichts. Wenn jemand Probleme hat mit sich selber, Essen, Sexualität, Kaufsucht oder ich weiß nicht, was es ist, Ordnungszwang, Waschzwang, nicht, die können die verschiedensten Sachen sein und auch all das, was uns da lähmt, also das sind ja alles so aktive Sachen, die ich sagte, es kann ja einfach nur eine Hemmung sein, dass jemand Arbeitshemmung, Leistungshemmung hat. Wenn ich dem mit Appellen komme, ist überhaupt nicht geholfen, im Gegenteil. Wenn man da in der Frömmigkeit auch noch sagt, ihr müsst an euch arbeiten, das müsst ihr überwinden, dann verdichte ich den Druck ja noch, dann scheitert er noch mehr. Und dieses Scheitern bewirkt Frustration und die Frustration macht die Notwendigkeit des Ersatzes umso größer. Insofern ist das Entscheidende, dass wir kapieren, wir können Kompensation nicht durch Selbstbeherrschung überwinden, weil Kompensation immer ein Notsignal ist. Da leuchtet ein rotes Birnchen. Achtung, da stimmt was nicht. Du bist auf einer Ersatzspur. Und das Entscheidende ist zu erkennen, ich kompensiere hier. Und dann zu sagen, was kompensiere ich denn? Worin bin ich gekränkt? Worüber bin ich enttäuscht? Was hat mir zugesetzt? Und dann komme ich an die Quelle, nämlich an das Bedürfnis, Christus selbst, seine Liebe, die vollkommene Annahme, mir gegenüber zu erfahren, und zwar mir gegenüber, wie ich wirklich bin. Ich kann dem Hund den Knochen nicht mit Gewalt aus den Zähnen ziehen, sonst nimmt er meinen Unterschenkel als Ersatz. Das ist eine Kompensation, die dann für mich schmerzhaft ist. Ich schaffe es nicht. Und dann dem zu predigen, Hunde haben ja teilweise so große Ohren, da kann man so schön reinpredigen, nicht den Lappen hochnehmen und ihm reinbrüllen, du musst deinen Knochen fallen lassen, das hilft überhaupt nichts. So wenig hilft es, wenn uns Menschen sagen, hör mal auf zu kompensieren, Kind, arbeite mal an dir. Nicht, das alles macht es nur noch verzweifelter und aggressiver, und wir drehen uns dann erst recht in der Spirale der Verzweiflung. Jesus sagt dieser Frau, ich gebe dir Wasser, das in dir zur Quelle wird. Keine Zisternenfrömmigkeit, sondern der Glaube an die Gegenwart Gottes selbst in mir. Was ist das für ein Unterschied, wenn ich nicht mit etwas Vorräten nach Hause fahre, sondern mit dem Bewusstsein, dass Christus, der mich liebt, selbst bei mir ist. Dass der himmlische Vater, Psalm 139, wo immer wir hinfahren, ob ihr ins Licht fahrt oder in die Finsternis, ob ihr ans äußerste Meer fahren müsst in Norddeutschland oder auf die höchsten Berge im Süden Deutschlands, egal wo wir hingehen nach Psalm 139, am Ende bin ich doch bei dir und du bist bei mir. Wenn ich das weiß, vor allen Dingen auch in der Frustration über mein Versagen, dass Gott bei mir ist und seine Hand über mir hält, dann beginnt die Heilung. Das Entdecken von wahrer Befriedigung in Gott, in Christus selbst. Er wird zur Quelle des ewigen Lebens. Und die Frau sagt, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Das klingt gut. Nicht, ihr habt ja alle fließend Wasser und wir haben heute schön duschen können. Nicht, hier gab es sogar warmes Wasser zum Duschen. Also das ist natürlich komfortabel, einem Menschen in der Antike zu sagen, du musst nicht mehr rausrennen in der Mittagssonne, um Wasser zu schöpfen. Ich verlege dir das Wasser in dich hinein. Dann musst du nur innerlich den Hahn aufdrehen und sofort hast du Wasser. Nicht, wie immer das dann funktioniert. Also absolut spitze. Die Frau sagt, das will ich haben. Und jetzt scheint Jesus das Thema zu wechseln. Tut er aber nicht. Er kommt nur zum Thema. Er sagt zu der Frau, als sie sagt, das will ich haben, okay, geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder her. Das ist wie beim reichen Jüngling. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Der Wunde. Punkt. Der Punkt in meinem Leben, bei dem Jesus noch nicht Herr ist. Der Punkt in meinem Leben, wo ich ihn noch nicht reingelassen habe. Und das meine ich gar nicht nur im Negativen, dass wir jetzt praktisch verschlagene Fromme sind, die Dinge vor Jesus verheimlichen, sondern es ist ja oft Scham. Das sind die Bereiche unseres Lebens, wo wir sagen, ja, das ist so weit weg von Gott, das möchte ich mir ja gar nicht zumuten. Meine Aggression, meine Trauer, meine Vorwürfe, meine Lieblingssünde, wie man immer sagt, nicht, das ist ja ein Euphemismus, nicht so eine Beschönigung, es ist ja meine Hasssünde, das, was ich an mir selber nicht ertragen kann. Ich weiß noch, wie wir als Kinder immer wieder versucht haben, unser Versagen selbst zu bereinigen, bevor das elterliche Auge es wahrnahm. Nicht? Da hattest du als kleines Mädchen kurz vor der Kinderkirche dein weißes Kleidchen anbekommen und hast dir dann Schokolade drauf gekleckst, nicht? Und du sagst, ach du liebe Güte, die Mutter schimpft, nicht? Und was macht man? Man versucht es selber rauszuwaschen mit einem dreckigen Lappen, dann wird der Fleck immer größer. Und am Schluss bleibt nur noch die Lösung, dass du das ganze Kleid in Kakao eintunkst, in der Hoffnung, die Mutter sieht gar nicht, dass es eine andere Farbe hat. Also wenn man versucht, vor den Eltern die Fehler zu verbergen. Ich weiß noch, wie wir auf der Bühne einmal Verstecken spielten bei einem Freund und dann hatte der Vater wohlweislich die ganzen Lacke oben auf den Balken gesetzt, damit auch keiner sich aus Versehen umstößt. Er konnte ja nicht wissen, dass wir im Dach rumklettern und dann haben wir die Lacke runtergeschmissen aus Versehen und dann breiteten sie sich unten Picasso-mäßig auf dem Boden aus und wir sagten, wenn der Vater nach Hause kommt, da gibt's Dresche, also jetzt müssen wir sehen, dass wir den Lack wegkriegen. Haben wir aber nicht. Was war dann die Lösung? Vielleicht, wenn wir es gleichmäßig verteilen, merkt das gar nicht, dass die Bühne eine neue Farbe hat. Also wenn man versucht, vor dem himmlischen Vater Dinge zu verbergen, alleine mit Problemen fertig zu werden, werden sie nicht besser, sie werden nur schlimmer. Die Frage, wo ist mein Wunderpunkt? Bei dieser Frau ganz evident, sie sagt, ich habe keinen Mann und Jesus sagt, das ist etwas ausweichend formuliert, aber trifft die Sache auf den Kopf, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Das heißt, hier wird eine Frau beschrieben, nicht leistungsorientiert, nicht mit der Chance der Karriere wie Nikodemus, sondern sie hat versucht, über Beziehungen das zu bekommen. Es gibt, glaube ich, einen Buchtitel, beim nächsten Mann wird alles besser. Nicht, das Buch hat sie vorwärts und rückwärts gelesen, aber es hat 6-mal nicht geklappt. Wahrscheinlich hat sie Ersatzansprüche bei der Autorin des Buches eingeklagt. Die Gefahr ist, wenn man aus einer Ehe nur deshalb herausläuft, weil es nicht funktioniert und meint, ich muss nur den Partner wechseln und dann bin ich ein neuer Mensch, dann täuscht man sich. Denn bei der nächsten Hochzeitsreise trägt neben dem eigenen Koffer ein zweiter Koffer wieder das Monogramm AA. Dein alter Adam wird die alte Eva in jede neue Ehe mit einziehen. Denn ich bleibe ja immer derselbe, wenn ich nicht kapiere, dass auch ich mich ändern muss. Also das heißt nicht in jedem Fall, dass eine schlechte Ehe, wenn sie gar nicht mehr weitergeht, bis zu deiner Selbstzerstörung erhalten werden muss, das wäre jetzt ganz falsch verstanden. Aber wenn ich praktisch weglaufe, wie ich das so kenne, bei Kollegen immer eine Woche vor oder eine Woche nach dem 50. Geburtstag Frau und Kinder verlassen und ein Verhältnis anfangen mit der Sekretärin, der Doktorandin, der Assistentin, das ist so ein Stereotyp in meinem Umfeld, nicht? Und dann kann man mit Sicherheit sagen, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Der alte Knacker wird sich in der neuen Ehe noch älter fühlen als in der alten. Das hilft in der Regel nicht, wenn man eine junge Frau heiratet. Die macht es einem nämlich noch bewusster, dass man alt wird. Also lieber selbst dem Alter stellen, als dass man ausbüchst. Bei dieser Erzählung ist, und das wissen viele gar nicht, noch ein doppelter Boden. Denn plötzlich reden die über Religion und plötzlich ist ja auch die Stadt der Frau im Blick. Und sie rennt hinein in diese Stadt zu all den anderen Samaritern und sagt dann zu Jesus, als Jesus sich ihr vorstellt, ich bin es, von dem wir reden. Er ist der, der mir alles gesagt hat. Schaut, ob er nicht der Messias ist. Und dann kommen sie raus und die Stadt kommt zum Glauben. Und dann plötzlich kommt eine zweite Ebene. Vordergründig reden wir von der Frau und ihren 5 Männern plus dem einen. Die Samariter hatten 5 Götter plus Jahwe, den jüdischen Gott. Es geht also in Wahrheit gar nicht nur um die Frau als Einzelperson, sondern immer um den Einzelnen und die Gruppe, in die er hineingeschickt wird. Johannes 4 ist doppelbödig. An einem Einzelschicksal wird eine ganze Gruppe gekennzeichnet und es kommt die Gruppe der Samariter in den Blick. Und in der Tat, schon gestern hatten wir ja die Symbolik, Gott stellt sich vor wie ein Bräutigam, Israel wie eine Braut. Es ist in der Tat gleichzeitig so, es ist das samaritische Volk, das zu dem Gott Israels geführt wird. Aber jetzt geht es nicht um den alten Streit, hier oder dort anbeten, welcher Tempel ist relevant. Ab jetzt wird alleine in Gottes Geist angebetet, in der Wahrheit, die Jesus Christus ist. Und wisst ihr, wie diese Frau hingeht, um Zeugin zu sein? Sie geht nicht hin und erzählt, was sie tut und was sie hat. Sie gibt nicht mit sich an. Sie erzählt von Jesus. Und von sich sagt sie nur, schaut, er hat mir gesagt, alles, was ich negativ getan habe, und hat dennoch mit mir gesprochen. Sie bezeugt Christus. Und wir haben eben gesagt, was ist mit der Kompensation, wenn ich Christus als die Quelle meines Lebens erkenne? Was ist mit dem Krug, den die Frau mitgebracht hat, um das Wasser überhaupt schöpfen zu können? Den lässt sie stehen. Wer von Christus überwältigt ist, macht die Erfahrung, dass er die Krüge seines Schöpfens, seines Kompensierens, dessen, wofür er eigentlich vorher noch unterwegs war und gelebt hat, plötzlich stehen lässt. Der Bettler Bartimäus wirft seinen Mantel als das Einzige, was ein Bettler besitzt, fort, springt auf und kommt zu Jesus. Die Frau lässt ihren Krug stehen. Denn jetzt hat sie mehr als Ersatzleistungen. Jetzt muss sie nicht jeden Tag ihr eigenes Leben erschaffen. Und dann kommen die Samariter und kommen selbst zum Glauben aufgrund des Zeugnisses dieser Frau. Und sie sagen ihr, jetzt glauben wir nicht mehr um deinetwillen, sondern wir haben selbst gesehen und erkannt. Wir wollen Menschen immer an uns binden und kompensieren, auch in unserer Evangelisation, Mission und Gemeindearbeit noch. Wir genießen es, wenn wir gebraucht werden. Und deshalb gefällt es uns, wenn Menschen uns brauchen und wollen eigentlich gar nicht, dass die als Kinder erwachsen werden und als Gemeindeglieder uns als Pfarrer und Lehrer und Kirchenvorstände nicht mehr brauchen. Die Frau aber hatte das Original. Sie brauchte nicht mehr den Ersatz der Kompensation. Wenn ihr jetzt zum Essen geht, feiern wir ein christliches Freudenmahl. Das ist keine Kompensation. Herzliche Einladung.